Herzlichen Dank für die Einladung, die ich bekommen habe. Ich habe zunächst einmal Grüße mitgebracht, nicht vom Landesverband, aber dann doch von der Gemeinde, aus der ich komme, aus der Gemeinde Brüggenbracht. Und ich habe vorhin noch mal gehört, dass euch mit der kommunalen Gemeinde Brüggen und mit der evangelischen Kirche in Brüggen einiges verbindet, weil die Martina Magscheid wohl aus, ich sehe schon, eine Freude der Wiedererkennung, das ist immer ganz gut. Ja, die hat ja nach Brüggen geheiratet, den Pastor Bernd Magscheid, und der Bernd ist immer noch Pastor dieser Gemeinde, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und wir sind miteinander teilweise auch lange unterwegs gewesen. Ab und an tut er noch mal einen Dienst, als wir im letzten Jahr auch eine Beerdigung hatten. Und der Bruder, der bei uns diese Trauerfeier leiten sollte, dann plötzlich krank geworden ist, ja, dann ist er für uns eingesprungen. Das war ja kein Problem. Und so gibt es immer mal wieder Berührungspunkte, die man in einer kleinen kommunalen Gemeinde und kleine Gemeinden vor Ort dann auch immer wieder miteinander findet. Wir haben vieles gesungen jetzt, was vom Glauben spricht. Vieles gesungen, was so Zuversicht ausstrahlt. Das Wort, das lassen wir starren. Ja, und egal was kommt, wir halten fest. Glaube. Glaube und vor allem der gefährdete Glaube ist heute das Thema. Denn was glauben wir denn eigentlich? Früher war es ganz einfach. Früher hat man gesagt, das, was der Pastor sagt oder was der Bürgermeister sagt oder der Notar sagt, das ist wahr, das ist gut. Einer hat es gesagt, der Graf, gab es ja auch eine Zeit lang hier, oder die Kurfürsten, so wie in Hessen und in Thüringen, wenn die dann gesagt haben, der katholische Glauben ist nichts mehr, jetzt nur noch evangelisch, dann waren auf einmal alle evangelisch und dann war das Thema gegessen. So war es. Viele, viele Jahre und Jahrhunderte war das so. Und dann irgendwann kam eine Zeit, wo das nicht mehr galt. Dann wurde aus dieser Gruppendynamik, die es damals gab, auf einmal eine individuelle Entscheidung. Jeder muss selbst nach seiner Fassung selig werden. Du weißt noch, wer es gesagt hat, ne? Der liebe alte große Fritz. Jeder muss nach seiner Fassung selig werden. Das heißt, nicht mehr mein Fürst bestimmt oder mein Bürgermeister oder mein Pastor, sondern ich muss selbst eine Entscheidung treffen. Und das heißt, ich muss nachdenken und ich muss mich meiner Verantwortung stellen. Und das hat ja auch viele, viele Jahre gut geklappt. Jahrzehnte. Und jetzt? Wir werden überrollt von Medien. Angefangen bei damals Radio und dann kam Fernsehen dazu und dann auf einmal gab es die Computer. Vorhin auch bei den Bekanntmachungen oder die Gemeindenachrichten. Ich gucke mal eben bei der WhatsApp, da habe ich ja was gekriegt. Die Schnelllebigkeit hat nur zugenommen. Und mittlerweile gibt es sogenanntes KI, künstliche Intelligenz. Was soll man jetzt noch glauben? Denn was die heute sagen, war gestern schon veraltet. Was die heute sagen, ist morgen überholt. Auf einmal anders geworden. Dagegen die Aussage von Luther, gerade auch in dem letzten Vers von Ein feste Burg ist unser Gott, das Wort sie sollen lassen starren. Was glauben wir noch eigentlich? In unserer Gemeinde in Brüggenbracht, da beschäftigen wir uns zumindest in dem ersten Vierteljahr schwerpunktmäßig mit der Jahreslosung. Das ist ja alles bekannt, ne? Steht ja auch hier vor. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber das ist nur der zweite Teil des gesamten Vers. Wenn man den Vers 13 noch dazu nimmt, dann heißt es auch noch, dass es etwas von steht fest im Glauben. Steht fest im Glauben und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und diese beiden Themen, Glaube und Liebe, die halten uns so ein bisschen jetzt gefangen. Worum geht es denn eigentlich? Und 1. Korinther 13 ist ja bekannt, das hohe Lied der Liebe endet dann: Nun aber bleibe Glaube, Liebe, Hoffnung. Und diese drei, und die Liebe ist die größte unter ihnen. Aber die Liebe braucht auch Rahmen. Und Glaube gehört dazu, um recht lieben zu können, damit wir in der Spur Gottes bleiben. Und darum geht es ja auch eigentlich in unserem Text heute. Ich bin gestolpert über den Kolosserbrief, wo auch viel über den Glauben gesprochen wird und die Gemeinde in Kolossee auch sehr ermahnt und ermutigt wird, dran zu bleiben. Er sagt, Paulus schreibt an diese Gemeinde, ich habe euren Glauben gesehen und ich bin dankbar dafür. Und ein Kapitel weiter, im zweiten Kapitel, die Verse 6 und 7 schreibt er, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Gefestigt im Glauben, fest im Glauben stehen. Was ist das denn eigentlich? Was nehmen wir dort mit? Und wir glauben so viel in dieser Zeit. Weil es muss nicht immer diese künstliche Intelligenz sein oder das, was in den Medien erscheint. Manches Mal sind es auch andere Dinge. Da liest eine Frau Krause das Horoskop in einer in Deutschland weltberühmten Zeitung, wovon keiner den Namen nennen braucht, weil alle wissen, dass es die Bild. Ja, und sie sagt zu ihrem Ehemann, wärst du 2 Tage später geboren, wärst du freundlich, liebevoll und großzügig. Und viele Menschen in unserem Land glauben, dass die Zahl 13 Unglück bedeutet. Aber wer von euch, oder wer kennt ja jemand, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat, weil es Unglück bringen könnte? Tja, ne? Dagegen ist Bonhoeffer da doch etwas anders. Der sagt was ganz anderes. Der sagt Glaube und Gehorsam. Diese zwei Dinge, die gehören zusammen. Glaube und Gehorsam. Tun das, was man glaubt. Und wir glauben vieles. Wenn die Wettervorhersage sagt, morgen ist schönes Wetter, nehmen wir trotzdem Regenschirm mit. Denn es könnte sein, dass es trotzdem nicht eintrifft. Der Hebräerbrief dagegen sagt, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist doch das, was wir miteinander immer wieder versuchen zu leben. Was mal besser gelingt, mal weniger gut gelingt. Wir glauben an den einen Gott. Wenn wir unser Glaubensbekenntnis miteinander teilen und das formulieren, dann heißt das, ich glaube an Gott, den Vater. Und ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an die Erlösung, die durch Christus in unsere Welt hineingekommen ist. Ich glaube an die Erlösung durch Christus für alle Menschen. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, wir haben es ja mitgesungen in diesem Lied Vater, unser Vater, dass wir erlöst sind und dass wir ewiges Leben haben. Und gleichzeitig tun wir uns damit manches Mal so schwer. Es ist nicht einfach, gerade in dieser Welt, den Glauben zu leben. Denn was heißt das denn eigentlich? Und das ist ja das, was mich so bewegt hat. Und was mich mit diesem anderen Thema, was uns in der Gemeinde bewegt, einfach nicht loslässt. Was mich nicht gefangen hält, aber was mich fesselt und fasziniert. Nämlich, dass Glaube und Liebe zusammengehören. In der Gemeinde darf man nicht sagen, wie Pech und Schwefel, aber im Prinzip ist es ja so. Glaube und Liebe gehören zusammen. Wir hätten heute Morgen auch das andere Lied singen können. Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen. Bitte, und dann? Fahren wird, ist er tot. Und schlägt. Ja? Genau so ist es. Der Glaube muss gelebt werden. Genauso wie die Liebe gelebt werden. Genauso wie die Hoffnung gelebt werden muss. Und was heißt das denn eigentlich, wenn wir sagen, wir glauben? Wir glauben, wir stehen fest im Glauben, gewurzelt, fest verankert. Ich hatte in der vergangenen Woche nach dem Gottesdienst ein Gespräch mit zwei Gäste, die uns in die Gemeinde gekommen waren. Und da ging es ja auch um den Glauben. Und da hat die eine gesagt, nö, das ist für mich eine feste Größe. Damit lebe ich. Die Dame, die dabei war, hat gesagt, nein, ich zweifle. Ich kann es nicht festmachen, aber irgendwas hält mich davon ab. Und was glauben wir? Und wenn wir sagen, wir glauben, was merkt unsere Umgebung denn davon? Friedhelm, du hast ja uns vorhin im Gespräch gesagt, oder der Bruder da oben, es geht nicht nur um Glauben, sondern da wird ja auch etwas im Leben sichtbar. In den Dingen, die wir miteinander tun, weil wir sagen, wir sind Glaubende. Und dann wird auf einmal ganz fremden Menschen ein Angebot gemacht. Ich bete für dich, wenn du möchtest. Oder ich tue etwas für dich, ohne Gegenleistung zu erwarten. Ich bin für dich da, ohne zu erwarten, dass du darauf reagierst und mir das heimzahlst im positiven Sinne. Ich mache dir ein Geschenk und erwarte nicht, dass du mir in der gleichen Größenordnung ein Geschenk zurückgibst. Sondern ich gebe dir etwas ganz frei und für dich unverbindlich. Etwas, was mir teuer und kostbar ist. Das ist doch, was Gott gemacht hat. Das ist doch, was Gott in Christus gemacht hat. Dass er Jesus, seinen Sohn, auf diese Erde geschickt hat, der sein Leben gegeben hat, die Liebe Gottes in diese Welt gespendet hat, vielleicht verschleudert hat. Und dann heißt es in dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, seinen Sohn, für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hat nicht erst gesagt, bringt mal den Beweis, dass ihr würdig seid. Dass ihr es wert seid, dass ich für euch ans Kreuz gehe. Das muss sich schon lohnen. So hat Gott aber nicht gemacht. Christus ging für uns ans Kreuz, als wir von ihm noch gar nichts wussten. Ich meine, von uns schon mal gar nicht, weil wir waren ja noch gar nicht da. Nur in seinem Kopf, in seinem Herzen, in dem Herzen Gottes hat er schon uns, auch an uns gedacht. Und Christus geht. Christus verlässt diese enge Gemeinschaft mit seinem Vater. Er und der Vater waren eins und sind eins. Und er geht auf diese Erde, er kommt auf diese Erde, wird Mensch, wird Knecht. Und als Knecht wird er so empfunden. In dem Philipperbrief steht es so. Er nahm Knechtsgestalt an und wurde als solcher empfunden. Und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz von Golgatha. Das, was Christus geglaubt hat, was ihm der Vater gesagt hat, dass er es tun sollte, hat er ausgeführt. Und hat miterlebt, wie der Vater zu ihm steht in den stillen Zeiten. Dann hat er Jesus aufgrund dessen, was er mit seinem Vater besprochen hatte, hat er gehandelt. Außenseiter wieder zurückgeholt, Kranke geheilt, Tote auferweckt, alles gesehen. Mit dem Wissen, irgendwann werde ich sterben. Irgendwann werden die mich auskotzen. Wird für mich kein Platz mehr da sein. Weil das, was ich verkörpere, dafür ist in der Welt kein Platz. Nämlich diese Liebe Gottes, die sichtbar wird, indem ich Wohltue an allen Menschen. Und gleichzeitig die Ordnung der Gesellschaft auf den Kopf stelle. Weil ich nicht bereit bin zu herrschen, weil ich bereit bin nur zu dienen. Meine Kraft in den Schwachen mächtig. Oder meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ich beanspruche nichts, sondern ich nehme das alles aus der Hand meines Vaters. Und dann kommt dieser Augenblick nach der Verherrlichung auf dem Berg. Wir müssen nach Jerusalem. Ich muss nach Jerusalem, weil dort muss sich das vollenden, was in den Propheten schon gesprochen worden ist. Nämlich, dass ich sterbe. Sterbe. Und indem ich erhöht werde von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Die Arme ausgebreitet am Kreuz. Platz für alle Menschen. Alle, die sich darunter stellen wollen. Und er geht seinen Weg und lässt sich davon nicht aufhalten. Und dann kommt der Augenblick, wo der Verrat stattfindet. Aus der engsten Gemeinschaft mit den Jüngern steht einer auf und verkauft ihn. Und wir wissen alle und gedenken das in einigen Wochen wieder, dann kommt die Nacht, Gethsemane, Jesus betet bis zum Gehtnichtmehr. Vater, wenn es nur möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Todesangst. Nachdem er gebetet hat, steht er nicht auf und geht in die nächste Diskothek, sondern er stellt sich seinem Widersacher. Und das Unvermeidliche nimmt seinen Lauf. Ausgekotzt, verraten, verkauft, gekreuzigt. Aber er steht auf nach 3 Tagen, weil das die Verheißung des Vaters war. und dass er vielen zu sich ziehen wird. Jesaja 53 lässt sich das ohne weiteres nachlesen. Er wird vielen zur Beute haben. Hat auch uns. Hat auch uns gepackt. Und er ermahnt uns an diesem Morgen, da dran zu bleiben, auch wenn die ganze Welt was anderes sagt. Haltet an mir fest. Glaubt an mich. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin, sagt er zu Philippus und zu den Jüngern in Johannes Kapitel 14, und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht so glaubt, um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Und wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und es ist ganz schnell, wir beten in Jesu Namen und wünschen uns dabei alles Mögliche. Aber das, worum es eigentlich geht, ist nicht, dass unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte alle erfüllt werden, sondern dass das erfüllt wird, was in dem Vaterunser steht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wie heißt es auch wieder im Psalm 50, von dem wir so schön sagen, das ist die Notrufnummer, im Prinzip die 112 für Gott. Heißt es, rufe mich an in der Not und ich will euch retten. Und du sollst mich preisen. Aber davor steht auch noch so ein Halbsatz. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Mit anderen Worten, sei verlässlich an dieser Stelle und tue das, was du gesagt hast, dass du tun möchtest. Tue das, woran du glaubst. Zeige, woran du glaubst. Damit andere Menschen sehen, wo du hingehörst. Damit andere Menschen erfahren können, auf den ist Verlass. Und gerade in dieser Zeit, die so schnelllebig geworden ist, die dominiert wird von den unterschiedlichsten Medien, ich habe da schon was zu gesagt, ja, wo man sich immer noch wieder fragt, um was kann ich noch glauben? Wo man nicht mehr liest und trotzdem liest. Weil das, was man liest, ist nicht das, was im Wort geschrieben steht. Und dann wird man nur die Schlagzeilen lesen. Aber man liest euer Leben. Man liest mein Leben. Wer ich bin, was ich tue, wie ich reagiere, wie ich mit Unrecht umgehe, wie ich mit Fehlern umgehe, mit Schuld umgehe. Warum heißt ein Abraham ein Freund Gottes? Warum heißt ein Mose ein Freund Gottes? Warum David? Nicht, weil die alles perfekt gemacht haben, sondern weil ihr Herz bei Gott war und sie bereit waren, immer wieder Fehler einzugestehen und einen Neuanfang mit Gott zu wagen. Fest im Glauben. Dann gehört auch Mut dazu. Mut, die wir selbst manches Mal nicht aufbringen. Ich war es doch nicht. Das war doch mein Vorgesetzter, der da Mist gebaut hat. Oder mein Mitarbeiter. Das war mein Mann, meine Frau. Das waren doch die Kinder. Wir können nichts dafür. Wir haben es doch nicht gewusst. Wie ehrlich sind wir? Und in diesem Leben geht es darum, dass wir glaubwürdig leben. Dass wir so leben, wie es auch in der Schrift heißt, ein Brief Gottes sind. Manfred Siebert hat es in einem Lied auch zum Ausdruck gebracht. Jesus, zu dir, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gehört, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Und mit dieser Liebe hat es auf sich. In einem Buch, ja, in einem christlichen Buch, doch, war es, muss ich ehrlich gestehen, habe ich das an irgendeiner Stelle gelesen. Das ist mir beigeblieben und möchte euch das auch mal weitergeben, wo eine alte Dame, die im Sterben liegt, eine jüngere Person, die sie sehr gerne hat, noch mal etwas mit auf den Weg gibt. Da heißt es, nur zwei Dinge sind wichtig in diesem Leben. Liebe und Vergebung. Wenn du liebst, wirst du es nie bedauern. Selbst wenn deine Liebe nicht erwidert wird, wird sie dich bereichern. Aber um rein lieben zu können, musst du lernen zu vergeben. Nur in der Vergebung kannst du frei sein. Vergib anderen, vergib dir selbst. Der Weg liegt vor dir, nicht hinter dir. Und etwas weiter schreibt sie, wenn man mit Hoffnung wartet, wird man Weisheit finden. Und Weisheit kommt nicht vom Verstand durch Verständnis, sondern aus dem Herzen durch Vertrauen. Als ich diese Sätze gelesen habe, habe ich gedacht, wow. Das ist etwas, da muss man mal drauf rumkauen, ein bisschen länger. Aber belegbar in der Schrift selbst. Denn in der Vergebung liegt für uns die Freiheit. Wie Gott uns vergeben hat, sollen wir auch andere vergeben. Wie Gott uns geliebt hat, sollen wir andere lieben. Und in unserem Text heißt es, dass wir fest werden sollen im Glauben. In dem heißt es in dem Bibeltext nach der Elberfelder Übersetzung, in dem ihr überreich seid in Danksagung. In dem wir anfangen, für alles, was passiert, dankbar zu sein. Weil dieser Dank über das, was uns geschehen ist, an Guten und Positiven hinausgeht und immer wieder neu auf denjenigen zurückweist, der es geschenkt hat, auf Gott. Und wenn wir anfangen, dankbar zu sein, dann wird Gott uns auch immer wieder neu einen Weg zeigen, den wir miteinander gehen können. Ich merke es, ich könnte noch viel länger darüber reden. Aber ich denke an dieser Stelle, kaut mal ein wenig drauf auf diesen Text. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.